Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt doch bitte auf Offenbarung Kapitel 13 und unser Text, über den wir gemeinsam heute nachdenken wollen, geht eigentlich bis Vers 10, aber wir werden nicht so weit kommen, wir werden höchstens die ersten zwei, möglicherweise auch den dritten Vers noch gemeinsam anschauen können. Ich möchte zunächst einmal den Text mit uns lesen und dann werden wir gemeinsam diese Dinge überlegen, die gesagt werden. Der Apostel Johannes schreibt, und in manchen Übersetzungen, ich möchte darauf hinweisen, ist der 18. Vers des zweiten Kapitels schon der erste Vers im 13. Kapitel. Und der gehört auch eigentlich da rein, in das 13. Kapitel. In manchen anderen Übersetzungen ist es schon Vers 1, aber in manchen, wie gesagt, noch 18. So, ich lese also Vers 18 oder Vers 1, je nachdem, welche Übersetzung wir haben. Und ich trat an den Sand des Meeres. Und ich sah ein Tier aus dem Meer steigen, das hatte 7 Häupter und 10 Hörner und auf seinen Hörnern 10 Kronen, die auf seinen Häuptern und auf seinen Häuptern einen Namen der Lästerung. So. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther und seine Füße wie Bärenfüße und sein Maul wie ein Löwenmaul. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Und ich sah eines seiner Häupter, als wäre es tödlich verwundet. Und seine tödliche Wunde wurde heil. Und die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach. Ich werde hier unterbrechen, weil wir sowieso nicht weiterkommen werden. Und möchte aber, bevor wir nun gleich in den Text einsteigen, mit uns zunächst einmal beten. Ja? Wir verneigen uns zum Gebet. Unser himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wort. Du hast dich in deinem Wort offenbart und wir verstehen es. Ja, Menschen haben die Bibel geschrieben, aber der Autor, der Verfasser dieses Schriftstücks, das wir als Bibel kennen, du bist dafür verantwortlich. Und deshalb sind auch diese Dinge, die wir gemeinsam gelesen haben, etwas, was du uns mitteilst. Und gerade heute Morgen beten wir darum, dass du uns stille machst, dass du uns durch den Heiligen Geist das Herz und Verständnis öffnest, dass wir diese Dinge, die wir gemeinsam durchsprechen, dass du uns die klar werden lässt und wir verstehen, worum es eigentlich hier geht. Wir danken dir für dein Wort. Es ist wie Nahrung für uns als Menschen, die zu dir gehören. Und wir freuen uns, in deinem Wort studieren zu dürfen und die Freiheit dazu noch zu haben. Preise deinem heiligen Namen. Amen. Amen. Nun, das, womit wir uns schon seit etlicher Zeit in unseren Predigten beschäftigen, nachdenken darüber, was die Offenbarung sagt, ist reine biblische Prophetie. Und die biblische Prophetie, und das habt ihr auch gemerkt in den Lektionen, die wir schon hatten, in den Predigten, die wir gemeinsam schon hatten, die biblische Prophetie ist nicht dazu da, um dem Leser ein schönes Gefühl zu vermitteln. Ja, die biblische Prophetie ist dazu da, um dem Leser die Augen zu öffnen für die Realität, in der er lebt. Und besonders soll dem Leser auch das Auge geöffnet werden für die Realität darüber, wer eigentlich Jesus Christus tatsächlich ist. Und diese Realität, wenn man sie sich überlegt, die schmeichelt uns Menschen nicht. Ja? Es ist eine Realität, die uns eigentlich als Leser auf die Knie bringen muss und in die Anbetung. Jesus ist Gott. Jesus kommt wieder. Und wir werden Verantwortung vor Jesus geben müssen für unser Leben. Und wisst ihr, ich habe die Befürchtung, dass sehr viele Christen in Nordamerika und auch in Europa nicht wirklich wissen, wer Jesus Christus ist. Und sie warten auch nicht auf das Kommen, auf sein Kommen, ja, für seine Gemeinde. Sie wollen gar nicht, dass Jesus wiederkommt. Sie sind so gemütlich, ihnen geht es so gut in ihrem Leben, alles funktioniert. Tja, warum soll Jesus kommen? Sie wollen das nicht. Und deshalb wollen sie auch die Offenbarung nicht unbedingt lesen. Es macht ihnen so ein bisschen Angst. Sie haben Angst, auch mit der Wirklichkeit der geistlichen Welt konfrontiert zu werden. Sie haben lieber diese, wie man sagt, rosa-rote Brille an, des allgemein angenehmen Christentums. Ja? Und das ist ihnen genug. Sie wollen nicht mehr. Und deshalb beschäftigen sie sich auch nicht. Und deshalb lesen sie auch nicht das Buch der Offenbarung. Und ich habe das schon mehrere Male gehört von Menschen, die sagen, ja, ich gehe zur Gemeinde, ja, ich lese die Bibel, aber das Buch der Offenbarung, no, da gehe ich nicht hin. Ich habe zu viel Angst oder ich verstehe es nicht. Und das war eigentlich mein Problem für die längste Zeit gewesen. Ich habe das Buch der Offenbarung in meiner stillen Zeit doch durchgelesen, aber ich habe nichts verstanden, weil ich mich damit nicht auseinandergesetzt habe. Biblische Prophetie, das Buch der Offenbarung, ist in der Heiligen Schrift deshalb da, damit wir uns auch beschäftigen. Ja? Biblische Prophetie und gerade auch das Buch der Offenbarung ist sehr aktuell, gerade heute in unserer Welt, die so doch auf dem Kopf steht, seitdem wie die ganze Geschichte mit dem Virus haben. Und es scheint so, wenn man nach USA schaut, ich weiß nicht, ob ihr in den Nachrichten mitgekriegt habt, was in England gestern passiert ist, diese große Demonstration gegen diese Corona-Regeln und auch in Spanien. Es scheint so, dass die ganze Welt so richtig aus den Fugen gerät. Ja? So, es bleibt nicht alles beim Alten. Es ändert sich und es ändert sich manches. Ich habe in der letzten Woche wieder einen Artikel angefangen zu lesen. Wie gesagt, ich habe es angefangen zu lesen, ich habe es nicht zu Ende gelesen, weil ich kann das nicht mehr hören. Und in diesem Artikel ging es um die neue Weltordnung, ja, oder die Welteinheitsregierung. Und der Generalsekretär der UNO, Antonio Guterres, der übrigens ein Mitglied der Sozialistischen Partei Portugals ist, wundert mich überhaupt nicht. Er hat wieder in diesem Artikel über die akute Bedeutung und Dringlichkeit der Welteinheitsregierung gesprochen. Und es scheint mir, dass er keine Rede mehr halten kann, ohne eben das anzusprechen, dass wir als Menschheit, Menschen dieser Welt, eine neue Weltordnung haben müssen. Und ebenso war das auch mit unserem Premierminister, der letzte Woche auch eine Rede gehalten hat, ich denke über Computer für die UNO, vor der UNO, und der hat auch ganz deutlich gesagt, er hat diese Begriffe nicht gebraucht, Welteinheitsregierung oder neue Weltordnung, aber er hat deutlich gesagt, das Alte hat versagt, wir brauchen etwas Neues. Ich glaube nicht, dass das Alte versagt das hat, ich glaube, er hat versagt. Und deshalb will er etwas Neues haben. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber wir sehen, dass diese Welteinheitsregierung, neue Weltordnung, doch sehr, sehr forciert wird. Nicht nur von der UNO, sondern auch von sehr, sehr vielen Politikern. Unter anderem auch von unserem Premierminister Justin Trudeau. Und ich denke zu wissen, warum er das tut. Aber wie auch immer. Und man will diese neue Weltordnung mit den Idealen des Sozialismus führen. Ja? Und man denkt, dass Sozialismus doch, sie denken, ich weiß, aber diese Menschen denken, dass Sozialismus etwas Gutes ist. Und wisst ihr, die Idee des Sozialismus, das ist mein persönliches Verständnis, ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Aber wir leben in einer nicht perfekten Welt und von daher kann diese Idee nicht funktionieren. Deshalb ist Sozialismus ein Traum, den manche Menschen träumen, aber viele Menschen in dieser Welt, ihnen ist der Sozialismus zum Albtraum geworden. Andreas Kern, ein Diplomwirt aus Deutschland, der sich politisch engagiert und er ist, lass mich mal gerade schauen, Referent im Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt. Und er hat einen Artikel veröffentlicht in einer Veröffentlichung, die The European heißt, The European, und er sagt Folgendes, und er hat hier voll den Nagel auf den Kopf getroffen. Er sagt, das Konzept des Sozialismus mag schön klingen, es widerspricht jedoch der menschlichen Natur. Sozialismus finden immer nur die Leute toll, die nicht in ihm leben müssen. Und das stimmt. Ihr Lieben, schaut doch mal, die ganzen Flüchtlinge in Südamerika oder aus Südamerika, wohin fliehen sie? Fliehen sie nach Venezuela, wo jetzt Sozialismus herrscht, oder fliehen sie nach USA? Da haben wir die Antwort. Nun, einer oder der andere fragt sich, Ed, soll das jetzt eine politische Ansprache werden oder wird das eine Predigt? Ich komme jetzt zu dem Punkt, auf den ich von Anfang an hinaus wollte. Schaut mal, die Welteinheitsregierung, das ist, worauf wir als Menschen zusteuern. Die Bibel spricht prophetisch darüber. Darauf hinweisend, dass eines Tages genau das die Realität in dieser Welt sein wird. Wir werden eine Welteinheitsregierung haben. Und die Frage, die wir als bibellesende Christen haben sollen, ist diese. Wieso wird es eine Welteinheitsregierung geben? Wofür braucht man denn eine? Und die Antwort ist eigentlich einfach, weil wir die Heilige Schrift haben und nachschauen können. Es war schon immer das Bestreben des gegen Gott rebellierenden Menschen gewesen, sich von seiner Herrschaft völlig zu lösen und selbst Gott zu sein. Turmbau zu Babel. Ja? Das ist ein Beispiel dafür. Aber da ist mehr als diese Antwort auch noch zu erkennen, lesend die Heilige Schrift. Schaut einmal, Satan, als der Erzrebell, sage ich mal, gegen Gott, er muss eine Welteinheitsregierung kreieren oder schaffen, damit er, weil er nicht allmächtig ist, Satan ist nicht Gott, er ist nicht allmächtig. Deshalb braucht er diese Welteinheitsordnung als ein Instrument, dass er dann durch einen Menschen, der auf der Spitze dieser Weltordnung steht, damit er die Menschen besser kontrollieren kann. Das ist seine Absicht. Das ist es, wozu Satan die Welteinheitsregierung haben muss, weil er nicht allmächtig ist. Und er wird eben diese eine Person beherrschen und durch diese eine Person die ganze Welteinheitsregierung dann auch lenken und alle anderen Menschen kontrollieren. Wie gesagt, Satan wird diesen mächtigsten Menschen der politischen Welt völlig beherrschen und ihn für seine Absichten missbrauchen. Und genau um diesen geht es hier in Kapitel 13, in den ersten 10 Versen. Ja? Von ihm wird gesprochen, dass er am Ende der Zeit, Trübsalzeit, dass er auftauchen wird, ganz plötzlich auftauchen wird. Und uns werden einige Merkmale genannt, ja, die ihn kennzeichnen werden. Und darüber wollen wir sprechen. Das Interessante ist, dass nicht nur über ihn so viel gesagt wird in diesem Kapitel, auch sein Kamerad, der falsche Prophet, wird angesprochen. Der falsche Prophet wird die höchste religiöse Persönlichkeit sein, neben dem Antichristen, der die höchste politische Persönlichkeit sein wird, der Trübsalzeit. Und genau von diesen beiden spricht unser Kapitel 13 hier in der Offenbarung. Und genau diese beiden Personen, das heißt das, was die Schrift darüber sagt, das wollen wir gemeinsam heute anfangen zu überdenken. Ich erinnere uns noch einmal, wir haben in der Offenbarung insgesamt 5 Unterbrechungen, die diesen chronologischen Verlauf des Offenbarungsberichtes so ein bisschen unterbrechen. Ja, und diese Unterbrechung, in der wir uns gerade befinden, hat angefangen oder erkennen wir in Kapitel 11, Vers 15. Sie endet mit dem letzten Vers des 14. Kapitels. Erst in Kapitel 15 geht der chronologische Fluss weiter. Und soweit haben wir in der dritten Unterbrechung den Hinweis bekommen, dass seinerzeit das Reich des Messias Jesus Christus anbrechen wird. Dann wird uns zeichenhaft in Kapitel 12 mitgeteilt, was die Absicht des Widersachers Gottes ist durch die Menschheitsgeschichte, nämlich den Heilsplan Gottes mit den Menschen zu vereiteln. Wir wurden ebenso darauf aufmerksam gemacht, dass der Widersacher zur Mitte der Trübsalzeit sein Vorrecht, vor Gott treten zu können, verliert und auf die Erde geworfen wird. Und wir haben auch festgestellt, dass er dann sehr, man kann sagen, ungehalten wird, zornig, wütend sein wird, besonders auch gegen Israel. So, was wird er genau praktisch machen? Darüber spricht unser Text, ja, wenn es den letzten kommenden Weltregenten beschreibt. Wie genau praktisch Satan vorgeht in seinem Zorn, in seiner Wut, das wird uns gesagt. Nun, insgesamt werden uns eigentlich in Kapitel 13, den ersten 10 Versen, 13 Anhaltspunkte gegeben im Zusammenhang mit dem Antichristen. Heute Morgen werden wir uns 2, höchstens 3 anschauen. Ich denke mehr 2 wie 3, aber ich versuche auch das dritte noch reinzupacken. Uns reicht die Zeit einfach nicht. Das erste, was wir sehen, ist der Hinweis darauf, dass er plötzlich erscheinen wird. Zweitens wird uns in unserem Text gesagt, was seine Herkunft ist, seine ethnische Zugehörigkeit. Und drittens sagt uns der Text, dass dieser Mensch, dass diese Person der Weltgeschichte, die noch Zukunft ist, der Antichrist, die Erfüllung der Prophetie Daniels darstellt. Alle anderen Merkmale wollen wir für später lassen. Und dann so der Herr will und wir leben am nächsten Sonntag und dann an den Sonntagen noch weitermachen. Aber es ist schon bemerkenswert oder es soll für uns eigentlich bemerkenswert sein, dass die Heilige Schrift so genau, so präzise ist in der Beschreibung dieses Weltregenten, dieses Weltherrschers. Ja? Und lasst uns als erstes mit seinem plötzlichen Erscheinen uns auseinandersetzen. Die Heilige Schrift sagt uns in Vers 18, oder wie in manchen Übersetzungen, es ist Vers 1, Kapitel 13, folgendes. Und ich stellte mich auf den Sand des Meeres und ich sah aus dem Meer ein Tier, eigentlich eine Bestie, aufsteigen. Interessanterweise, und schaut einmal in eure Übersetzung, interessanterweise sagen die meisten Übersetzungen oder deuten die Übersetzung darauf hin, dass Johannes derjenige ist, der hier am Strand oder auf dem Strand des Meeres steht oder sich stellt. Die Tatsache ist, dass die meisten Überlieferungen oder die meisten uns überlieferten Manuskripte, ja, mit dem Text der Offenbarung im Griechischen, in der griechischen Sprache, an dieser Stelle er sagen und nicht ich. So, es würde dann heißen, und er stellte sich auf den Sand des Meeres. Und dann wird gesagt, und ich, Johannes, sah, ja, aus dem Meer ein Tier aufsteigen. Manch einer wird sich fragen, naja, was macht das für einen Unterschied? Ich würde denken, es macht einen großen Unterschied. Johannes berichtet hier zeichenhaft, dass der Drache oder der Satan am Strand des Meeres steht und auf das Auftauchen des Tieres wartet. Und das ist, was Johannes sieht. Er sieht Satan nach seinem Rausschmiss aus dem Himmel auf der Erde. Und das ist der erste Hinweis. Ja? Der Feind Gottes hat einen Termin mit einem Menschen, den er selbst beherrschen und den er völlig einnehmen wird. Und Johannes sieht das eben. Ja? Und Satan wird diesen Menschen so völlig einnehmen, beherrschen, dass dieser Mensch zum Schluss total enthemmt sein wird, ja, um dann diesen Schritt auch zu tun, oder er wird diesen Schritt tun, von dem die Heilige Schrift auch spricht. Er wird sich in den Tempel setzen und sich als Gott anbeten. Stellt euch mal vor. Nun, das haben sich schon manche zugetraut, sich als Gott anzubeten, anbeten zu lassen. Das haben schon manche Menschen gemacht, aber keiner von ihnen hat das je gemacht, dass er sich in den Tempel in Jerusalem gesetzt hat, um sich dort als Gott anzubeten, weil es nicht möglich ist. Ja, seit 70 nach Christus ist das nicht möglich. Nun, und das wissen wir auch, es gibt sehr viele Anwärter auf diese Position des Antichristen. Die Päpste, die es gab, sie waren immer gute Anwärter gewesen für diese Position. Besonders auch der gegenwärtige Papst. Man liest manches von ihm, man hört manches von ihm. Sehr viele Menschen dachten und denken heute noch, dass Kaiser Nero das gewesen ist. Aber er hat sich nie in Jerusalem auf den Tempel, in den Tempel hineingesetzt, weil, wie gesagt, der Tempel war nicht da. Ja? Ich bin mir nicht sicher, ob er je in Jerusalem gewesen ist. Manche dachten, dass es Napoleon Bonaparte war. Andere dachten Adolf Hitler. Andere dachten wiederum Henry Kissinger, das ist der Antichrist. Michael Gorbatschow, habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Ronald Reagan, Barack Obama und so weiter und so weiter. Nun, mein persönliches Verständnis dazu ist folgendes. Schaut einmal, wenn wir davon ausgehen, dass Satan nicht allwissend ist, so weiß er wahrscheinlich selbst nicht, wer schlussendlich diese Position einnehmen wird. Er weiß es nicht. Und deshalb hat er eigentlich zu jedem Zeitpunkt der Menschheitsgeschichte einen Anwärter für diese Position gehabt und hat es heute noch. Und deshalb denke ich auch, dass, wie gesagt, solch ein Anwärter auf dieses Amt, wie gesagt, heute auch lebt. So, die Frage ist nicht, dass es so einen Menschen gibt, sondern die Frage ist des rechten Zeitpunkts, sodass diese Person sich offenbaren kann. Die Schrift sagt zum Beispiel im Zusammenhang mit Jesus, und wir kennen diese Schriftstelle sehr gut, Galater 4, Vers 4, als die Zeit was? Erfüllt war. Aha. Und in derselben Weise wird das auch mit dem Antichristen sein. Wenn die Zeit erfüllt ist und Gott die Gemeinde des Herrn Jesu entrückt, das ist mein persönliches Verständnis, dann wird der Antichrist sich in dieser Welt offenbaren. Wie gesagt, ich bin nicht dogmatisch in diesem Verständnis, aber das ist es, was ich persönlich denke, wie das Ganze ablaufen wird, nachdem ich mit euch gemeinsam Daniel zweimal studiert habe, Offenbarung einmal durchgenommen habe in der Bibel, in unseren Bibelstunden und jetzt auch natürlich in unseren Betrachtungen. Was wir aber mit felsenfester Gewissheit sagen können, ist Folgendes. Der Antichrist als ein Mensch, es wird ein Mensch sein, wird ähnlich sein dem Judas, ja, der einer der Nachfolger Jesu gewesen ist, den schlussendlich dann der Satan völlig eingenommen hat und beherrscht hat. Schaut mal. Und das ist, denke ich, ein sehr, sehr guter Vergleich, den wir hier machen können. Judas war nie ein angenehmer Kerl gewesen. Er war immer ein übler Bursche gewesen. Jedes Mal, wenn wir von ihm lesen in der Heiligen Schrift, man liest es und man hat schon ein schlechtes Gefühl, denkt, na, was ist das denn für ein Kerl? Was ist das denn für ein Charakter? Er war ein unangenehmer Charakter, sage ich einmal so. Ja? Bis hin zu der Zeit, wo er Jesus verraten wollte. Als dann aber, und das ist, was der Text sagt, der Satan kam und Judas völlig in seinen Besitz genommen hat, waren diese Schranken, waren diese Hemmungen, die jeder normale Mensch hat, gefallen. Und dann war er auch fähig, Jesus Christus den vorbildhaftesten Menschen, der je gelebt hat, zu verraten. Stellt euch mal vor, er hat doch 3 Jahre mit Jesus gelebt. Er hat doch 3 Jahre gehört, was Jesus gelehrt hat. Er hat 3 Jahre gesehen, wie Jesus Wunder tut und Kranke heilt und Tote auferweckt. Wie kann er Jesus verraten? Und die Bibellehrer brezeln, die sagen, sie wissen nicht, was Judas dazu bewogen hat, so etwas zu tun. Vielleicht hat er politische Ambitionen gehabt. Quatsch! Die Bibel spricht davon. Johannes 13, 27 wird ganz deutlich gesagt, und ihr Lieben, das ist wortwörtlich gemeint und nicht geistlich. Etwas Geistliches findet statt, aber es ist wortwörtlich gemeint, was hier gesagt wird. Johannes 13, 27. Und nach dem Bissen, wir wissen genau, es geht hier um das letzte Mal, was Jesus mit seinen Jüngern hat, da fuhr der Satan in ihn. So, Judas war ein übler Charakter vorher schon, aber hier an dieser Stelle, da fährt der Satan in ihn. Und Jesus weiß das. Und Jesus schaut sich diesen Menschen an und sagt, was du tun willst, das tu bald. So, die Bibel versichert uns also, dass der Antichrist ein Mensch sein wird und dass er auf die Weltbühne plötzlich, auf der Weltbühne plötzlich auftauchen wird. Er wird genauso historisch, genauso persönlich sein, wie Jesus Christus es auch war. Und schaut einmal, was uns 2. Thessalonicher 2, Vers 3 versichert. Das Wort Gottes sagt hier Folgendes. Lasst euch niemand verführen. Lasst euch von niemand verführen, in keinerlei Weise. Denn er kommt nicht und er bezieht sich auf den Tag des Herrn. Und der Tag des Herrn ist nicht nur ein Tag, sondern es ist ein Programm Gottes. Und in diesem Fall ist es die Trübsalzeit. Es sei denn, so die Trübsalzeit fängt nicht an, es sei denn, dass zuvor der Abfall komme. Ich denke, das ist, was wir erleben in unserer Zeit mit den Gemeinden. Und offenbart werde, und das ist das Nächste, was geschehen muss, und offenbart werde der Mensch der Sünde. Und das Wort, das hier gebraucht wird, ist Anthropos. Und es meint jemand aus der menschlichen Rasse. Es wird ein Mensch sein. Und von ihm wird gesagt, er ist ein Sohn des Verderbens. So, der Antichrist wird ein Mensch sein, eine Person sein, die plötzlich auf der Weltbühne auftauchen wird. Er wird aber erst dann auftauchen, wenn wir als Gemeinde schon entrückt sind. Mein persönliches Verständnis ist das, und ich werde das noch in unseren anderen Betrachtungen gemeinsam noch ansprechen. Und hier kommen wir aber zu dem zweiten Anhaltspunkt, im Zusammenhang mit unserem Text, wobei es um seine ethnische Zugehörigkeit oder seine Herkunft geht. Es gibt ja sehr viele verschiedene Meinungen, aus welchem Volk, aus welcher Nation der Antichrist kommt. Und sehr viele sprechen sich dafür aus, dass er aus den Juden sein muss, weil die Juden keinen anderen als ihren Messias annehmen würden als einen, der aus dem Judentum kommt. Es ist nicht wahr, es ist nicht richtig. Als Napoleon Bonaparte sich sehr für die Juden eingesetzt haben, wollten sie ihn als zu der Zeit als Messias erklären. Aber das ist eine andere Sache. Schaut einmal, was unser Text sagt. Wir müssen uns immer auf das gründen, was die Heilige Schrift sagt. Und der Text sagt uns Folgendes. Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen. So. Dass der Drache auf dem Strand des Meeres steht. Ja, wir sagten, hier soll uns nicht ein romantisches Bild vermittelt werden von jemandem, der den Sonnenuntergang genießt am Strand des Meeres, sondern hier wird uns symbolisch durch Zeichen gesagt, und das ist eine Geheimsprache für solche, die die Geheimsprache verstehen, was die Realität ist. So, das Meer, das wissen wir aus der Heiligen Schrift, hat eine zeichenhafte Bedeutung in der Schrift. Was ist diese Bedeutung? Wofür steht das Meer als Zeichen symbolhaft in der Heiligen Schrift? Wir müssen die Schrift fragen. Ja, also gehen wir und schauen nach, was die Schrift dazu sagt. Und wir finden Folgendes, zum Beispiel in der Offenbarung 17, Kapitel 17, Vers 15. Es wird gesagt, die Wasser, die du siehst, die Wassermasse, die du siehst, sind Völker, Scharen und Nationen und Sprachen. Im Alten Testament, im Buche des Jesaja 57, Vers 20, wird uns Folgendes mitgeteilt. Aber die Gottlosen, Heiden sind gemeint, sind wie das aufgewühlte Meer, das nicht ruhig sein kann, dessen Wasser Schlamm und Kot aufwühlen. Und dann, wenn wir in das Buch des Propheten Daniel gehen, wird Folgendes gesagt in Kapitel 7, 2 und 3. Wir haben das gemeinsam durchgearbeitet, durchstudiert, zweimal. Daniel begann und sprach, so er sieht diesen Traum und nun erklärt er oder spricht er davon, schreibt es nieder. Ich sah bei Nacht in meinem Gesicht und siehe, die vier Winde des Himmels brachen los. Vier Winde des Himmels brechen los auf das große Meer. Und vier große Tiere stiegen aus dem Meer empor, jedes verschieden vom anderen, so unterschiedlich von anderen. Aber wir wissen ganz genau, dass diese vier Tiere, und das wird uns auch in Daniel erklärt, die hervorkommenden vier heidnischen Reiche sind. Das sind die Babylonier, das sind die Medoperser, das sind die Griechen und die Römer. Babylon, Medopersien, Griechenland, Rom. So, wir halten also diese Wahrheit schon einmal fest. Das Meer steht in der Heiligen Schrift als ein Zeichen für die heidnischen Nationen. Und das ist deshalb, dass aus einer heidnischen Nation diese Person, der Antichrist, auch hervorkommen wird. Im Gegensatz zum Beispiel zu seinem Kameraden, dem falschen Propheten, der, wie der Text uns versichert, aus der Erde kommt. Auch das hat eine Bedeutung. Und die Erde, Eretz, steht immer symbolisch in der Heiligen Schrift für die jüdische Nation. So, wir werden seinerzeit, wenn wir uns mit dieser Person beschäftigen, dem falschen Propheten, mehr dazu sagen. Das sind die zwei Dinge, die wir schon aber im Zusammenhang mit dem Antichristen herausgefunden haben, studierend eben diese zwei Verse. Er wird plötzlich auf der Weltbühne erscheinen und er wird jemand sein, der aus einer heidnischen Nation ist, also nicht ein jüdischer Mensch. Und nun kommen wir zu dem dritten Anhaltspunkt oder Hinweis in der Schrift, der uns im Zusammenhang mit dem Antichristen gegeben wird. Wir stellen fest, das Tier oder der Antichrist ist die Erfüllung der biblischen Prophetie aus Daniel. Wir lesen, dass er hat sieben Köpfe und zehn Hörner und so weiter und auf seinen Hörnern zehn Kronen und auf seinen Köpfen einen Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, glich einem Panther. Und seine Füße waren wie die eines Bären und sein Reich wie ein Löwenrache. Wir denken über diese Bilder, die gebraucht werden, nach, oder über die Tiere, die hier gebraucht werden, nach, und denken, ja, das kommt uns bekannt vor. Und das ist auch so. Sie alle werden in Daniel genannt. Und ihr Lieben, ohne das alttestamentliche Buch des Daniel könnten wir diese Dinge auch mit den Häuptern und mit den Kronen und mit den Hörnern überhaupt nicht verstehen. Aber weil wir das Buch des Daniel haben, weil uns das gegeben ist, dann brauchen wir nicht zu spekulieren, wer oder was gemeint ist, gerade mit diesen Dingen. Ja? Diese Zeichen werden uns eigentlich schon in Daniel erklärt. Und stellt euch das einmal vor. Ungefähr 600 Jahre, bevor der Apostel Johannes die Offenbarung niedergeschrieben hat, ja, 600 Jahre vorher, da hat Gott dem Daniel schon gesagt, dem Propheten Daniel gezeigt, in groben Zügen, wie sich die Menschheitsgeschichte entwickeln wird. Nun, die ungläubigen Menschen, die haben ein sehr großes Problem mit dem Buch des Daniel. Sie sagen, die Dinge, die Daniel aufschreibt, erzählt, sind so präzise, in der Weltgeschichte zu erkennen, dass er das nie vorher hat schreiben können, sondern dass er das nachher geschrieben hat, als das Ganze sich schon entwickelt hat. Sie haben ein sehr großes Problem, weil wir mittlerweile Beweise haben, dass Daniel viel älter ist. Und ohne Zweifel ist es so, dass Daniel auf den Befehl Gottes diese Dinge niedergeschrieben hat. Und es ist nicht Daniel selbst, der diese Dinge erkennt, sondern Gott gibt ihm diese Erkenntnis darüber, wie die Menschheitsgeschichte sich entwickeln soll. So ein Mensch, der an Gott nicht glaubt, klar wird er Probleme damit haben, dass hier jemand so präzise die Weltgeschichte voraussagen kann. Mit den Christen ist es anders. Die Christen denken, hören das Ganze, naja, Gott hat das vorausgesehen, was passieren wird, was geschehen wird. Und wisst ihr, diese Sicht ist eigentlich unbiblisch. Das ist nicht, was unsere Bibel sagt. Die unsere Bibel sprechen von dem souveränen Gott, der unser Vater geworden ist durch Jesus Christus, hat nichts vorgesehen. Er hat vorher alles bestimmt. Das ist der Hinweis der Schrift. Und es wird ein besonderes Wort dazu gebraucht, unter anderem auch ein besonderer Begriff. Und dieser Begriff heißt der Ratschluss Gottes. Was versteht ihr, wenn ihr den Begriff Ratschluss hört? Was versteht ihr? Wir haben unsere eigenen Gedanken. Ich möchte uns etwas vorlesen, was der deutsche Duden uns dazu sagt. Das deutsche Wort Ratschluss spricht von einem Beschluss nach einer Überlegung und meint eben einen festgelegten und festbeschlossenen Plan. Interessant. Hören wir nun einmal, was das Wort Gottes uns sagt im Zusammenhang des Ratschlusses Gottes. Gott selbst sagt in Jesaja 46, Vers 10, er sagt, ich verkündige, und das Wort, das hier gebraucht wird, heißt eigentlich, ich erkläre oder ich sage. Von Anfang an das Ende. So, Gott verkündigt, Gott erklärt den Menschen von Anfang an das Ende. Und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, so, das ist, was Gott sagt. Er sagt, mein Ratschluss, etwas, was Gott festgesetzt, beschlossen hat, soll zustande kommen. Und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. So, ihr Lieben, Gott sagt uns als Menschen, wo es lang geht. Wir sagen Gott nichts vor. Wir müssen hören und wir müssen verstehen und dann müssen wir richtig darauf reagieren. Jesaja 14, 24, eine wunderbare Passage. Der Herr der Herrscher hat geschworen und gesagt, stellt euch das einmal vor, Gott beschwört es. Das ist ein starkes Wort. Fürwahr, es soll geschehen, was ich mir vorgenommen habe. Und es soll zustande kommen, was ich beschlossen habe. Das ist ein starkes Wort. Und der weiseste Mensch, der je gelebt hat, schreibt Folgendes in dem Buch der Sprüche, Sprüche 19, 21. Ein Mensch macht viele Pläne in seinem Herzen. Und wie wahr ist das? Aber der Ratschluss des Herrn hat Bestand. Und im Neuen Testament sagt es uns der Brief an die Hebräer oder wird uns im Brief der Hebräer Folgendes gesagt. In Kapitel 9, Vers 17, uns wird gesagt, dass der Ratschluss Gottes unabänderlich ist. Der Ratschluss Gottes ist unabänderlich. So, was meint das? Das meint er schon fest. Und das meint eben auch, es ist gut, dass wir den Ratschluss unseres himmlischen Vaters kennen, damit wir richtig leben als seine Kinder in der Zeitlichkeit. Und ihr Lieben, das ist es auch, warum Paulus, zum Beispiel der Apostel Paulus, als er zum letzten Mal die Ältesten der Gemeinde in Ephesus versammelt hat, in Apostelgeschichte 20, 27 wird uns berichtet, Folgendes gesagt hat. Denn ich habe nichts verschwiegen. Und das war ihm wichtig, zum Schluss den Ältesten es noch einmal aufs Herz zu legen, bevor er dann nach Jerusalem weiterreiste und dann verhaftet wurde und dann nach Rom kam. Denn ich habe nichts verschwiegen, sondern habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Und der volle Ratschluss Gottes, ihr Lieben, und das wissen wir, ist mehr als das Predigen darüber, wie man gerettet wird und wie man sinnvoll in dieser Welt lebt. Zu dem vollen Ratschluss Gottes gehört der ganze Plan Gottes zur Erlösung des Menschen allgemein und Israel im Besonderen. Zu dem vollen Ratschluss Gottes gehört im Besonderen auch sein Ratschluss über die Endzeit und die Personen der Endzeit. Im Speziellen aber über die wichtigste, der Ratschluss Gottes, über die wichtigste Person der ganzen Weltheitsgeschichte, Jesus Christus. Das ist der Ratschluss Gottes. Wenn es Gottes Ratschluss ist, ja, dass nur durch und in Jesus Christus wir als Menschen gerettet werden, wer sind wir, um dagegen anzugehen, dagegen zu sprechen? Wenn es der Ratschluss Gottes ist, dass nur derjenige, der Jesus als seinen Herrn und Heiland kennt, nicht in die Verdammnis kommt, sondern in die ewige Herrlichkeit. Wer bin ich, dass ich diese Realität verschweige, weil ich Angst habe, jemanden auf die Füße zu treten? Und wisst ihr, ich möchte an dieser Stelle eigentlich, bevor wir noch in die Zeichen einsteigen, die uns hier in Kapitel 13 gegeben werden, mit den Hörnern, mit den Kronen, mit den Häuptern, ich möchte hier die Betrachtung unterbrechen und mit einem sehr wichtigen Hinweis für uns diese Predigt noch einmal abschließen, ihr Lieben. Und ich denke, für uns ist das nichts Neues, wenn wir das hören, aber es ist gut, es noch einmal zu unterstreichen, sich das noch einmal zu vergegenwärtigen. Jesus Christus ist die wichtigste Person der Weltgeschichte, der Menschheitsgeschichte. Ja, das ist eigentlich jedem von uns klar. Aber wenn Jesus doch die wichtigste Person der Weltgeschichte ist, ist er die wichtigste Person in unserem Leben. Und darum geht es. Ja, diese Wahrheit, dass Jesus wirklich die wichtigste Person der Weltgeschichte ist, der Mensch. Viele wissen das, aber das bedeutet für sie persönlich gar nichts. Das muss eine Auswirkung haben, diese Gewissheit, dieses Wissen muss eine Auswirkung haben auf unser Leben. Jesus muss für uns persönlich die wichtigste Person der ganzen Weltgeschichte sein, selbst wichtiger als wir selbst. So, wenn es so ist, die Frage ist, dann ist das in unserem Leben sichtbar und es sollte. Regiert Jesus unser Reden, unsere Handlungen, ja? Ist er der Herr auch über unsere Ehebeziehung zum Beispiel, über unser Bankkonto? Ist er der Herr unseres ganzen Lebens oder nur einen bestimmten Teil des Lebens, was wir dann am Sonntag leben? Und das ist es dann. Jesus als der Auferstandene, lebende und gegenwärtige Herr sieht unser Herz. Und ihr Lieben, er wird uns zur Verantwortung ziehen darüber, wie wir gelebt haben. Er hat uns mit Gaben begabt. Er erwartet von uns, dass wir diese Dinge dann gebrauchen in seinem Reich. Er möchte, dass wir korrekt leben vor ihm. Und er wird uns zur Verantwortung ziehen. Das ist, was das Wort sagt. Wir erinnern uns an die, Parabel, an das Gleichnis mit den treuen Knechten und dem nicht so treuen Knecht, ja, das ist genau der Hinweis. Jemand, und ja, die Zeit ist vorangerückt, deshalb möchte ich ganz schnell jetzt abschließen, aber ich möchte mit dem folgenden Bild schließen. Jemand hat unser Leben mit Jesus mit dem Fahren eines Autos verglichen. Ja. Man sagt, wenn wir zu Jesus kommen, ihm unser Leben anvertrauen, ist es, als würden wir das Steuer, ja, Jesus geben und uns auf den Beifahrersitz setzen. Ich kenne ein besseres Bild, ja, als das. Oft ist es so, dass wenn wir am Beifahrersitz sind, wir dem Fahrer sagen, wo es lang geht. Ja? Das darf nicht sein. Ich habe ein besseres Bild. Wenn wir unser Leben Jesus anvertrauen, ist es ähnlich, als würden wir nicht nur das Steuerrad Jesus geben, sondern es ist ähnlich, oder so sollte es sein. Wir gehen zum Kofferraum unseres Autos, wir machen Kofferraum auf, wir legen uns in den Kofferraum rein, geben die Schlüssel dem Herrn Jesus Christus und sagen, Herr Jesus Christus, wo immer du mich mitnimmst, dort will ich hin. Du bist mein Herr. Und dann machen wir den Kofferraum zu und lassen Jesus entscheiden, wo es lang geht. Ist das so in unserem Leben? Und das ist die Frage, die ich mir persönlich immer und immer wieder stelle. Oder sind da noch Dinge, ja, die ich persönlich begehre, die ich haben will, die Richtung, in die ich gehen will? Das spielt alles keine Rolle. Überhaupt keine Rolle. Wir müssen uns ganz und gar Jesus anvertrauen. Er weiß sowieso am besten. Ja, er weiß sowieso am besten, welchen Weg wir zu gehen haben, wie zu leben sein. Und deshalb, ja, Herr Jesus, nimm du mich, nimm du uns dahin mit, wo du uns hinbringen willst, wo du hinführen willst. Möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen. Amen. Lasst uns gemeinsam anbeten, danken und dann sind wir entlassen. Unser Heiland und Herr Jesus Christus, es ist erstaunlich, erstaunlich, was dein Wort uns mitteilt, gerade auch in Bezug zu der Zukunft. Und wir verstehen, dass diese Dinge nicht nur vorausgesehen worden sind von Gott, deinem Vater, sondern beschlossen sind. Und deshalb dürfen wir auch in dieser Gewissheit leben, weil dein Wort es so sagt und sagt, dass wir in deiner Hand sind, dass wir geborgen sind, dass wir es wirklich gut haben bei dir. Und Herr, auch heute Morgen bete ich darum, dass jeder einzelne von uns genau in dieser Weise auch lebt, dass wir dir nicht nur das Steuerrad unseres Lebens anvertrauen, sondern dass wir aufrichtig eben dieses auch sagen und bekennen, Herr Jesus Christus, wo du uns mitnimmst, hinnehmen willst. Das ist schon richtig. Wir vertrauen dir. Herr Jesus, du bist der Herr unseres Lebens und Herr Jesus, du bist am Kommen. Dein Kommen ist für deine Gemeinde, ist nah und wir wollen bereit sein für dein Kommen, weil wir dich lieben und weil wir uns auf dein Erscheinen uns freuen. Preis sei deinem heiligen Namen. Amen. Amen. Ihr Lieben, der Herr sei mit euch. Auf Wiedersehen. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag.